Das erregte Unterscheiden zwischen einem Ihr und einem Wir ließ mich nicht los. Mittlerweile scheint mir dieses Wir der frauenbewegten Kämpferinnen recht anmaßend. Denn es bezieht sich letztlich auf eine kleine Gruppe, die beansprucht, für alle anderen Frauen Entscheidungen zu treffen. Und es beschleicht mich das Gefühl, dass die Aggressivität, mit der diese kleine Gruppe den ganz normalen Frauen begegnet, aus einer tiefen Lebensenttäuschung gespeist wird. Das aber würden die selbsternannten Emanzen niemals zugeben. Frauen wie Birgit müssen darauf beharren, alles richtig gemacht zu haben, weil sonst ihre Daseinsberechtigung in sich zusammenbrechen würde. Sie können aus diesem Grund nicht eingestehen, dass die Frauenbewegung Leitbilder geschaffen hat, die weder Frauen noch Männern ein besseres Leben verschaffte. Es sind Leitbilder, die die Ehe zerstörten, den Kinderwunsch als falsches Bewusstsein entwerteten und die Familie an den Pranger stellte. Hier soll kein falsches Bild entstehen. Natürlich gibt es entscheidende Verbesserungen, die uns die sogenannte Emanzipation gebracht hat. Befreiung von sexueller Gewalt, von politischer Ungleichbehandlung, von der Missachtung von Frauen. Hinzu kommt die Selbstverständlichkeit des Wahlrechts und eine bessere Ausbildung. Doch sind diese Errungenschaften nicht alle das Ergebnis militanter Feministinnen, sondern zum Teil bereits im Grundgesetz als Menschenrechte verankert? Es gab wütende Proteste von Seiten der Feministinnen, als einige Frauen aus dem Umfeld von Bündnis 90 Die Grünen 1987 das Müttermanifest veröffentlichten. Vorausgegangen war ein Kongress, an dem rund 500 Mütter und 200 Kinder teilgenommen hatten. Unterzeichnet hatten das Manifest unter anderem Antje Vollmer und Christa Nichols. Das Müttermanifest sprach aus, was damals noch wenige zu sagen wagten, dass die Frauenbewegung aus dem Ghetto der Nichtmütter und dem Aquarium der Karrierefrauen komme und dass sie letztlich kinderlose Frauen zum Vorbild erhebe. Das sei nicht nur eine beispiellose Ignoranz gegenüber den Müttern, es sei auch verhängnisvoll für die ganze Gesellschaft. Das Wissen von Müttern, von den Werten, die sie im Zusammenleben mit ihren Kindern erleben und lernen, fehlt überall im öffentlichen Bewusstsein, hieß es weiter in dem Manifest. Die Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt, das Erleben des Heranwachsens und Heranreifens junger Menschen unter unserer Obhut, gibt Müttern die Chance, den inneren Zusammenhang zwischen Mensch und Natur täglich neu zu spüren. Man kann sich vorstellen, was Birgit zu diesem Manifest gesagt hätte, um zu ermessen, wie heftig die Reaktionen der emanzipierten Schwestern waren. Die wetterten denn auch prompt, hier gehe es um ein altmodisches Frauenbild. Dabei trafen viele Äußerungen des Manifests sie sicherlich mitten ins Herz. Denn es wurde auch die Aufwertung der bunten und lebensfrohen Welt von Müttern und ihren Kindern gefordert und eine Abwertung der Erwerbsarbeit. Bunt und lebensfroh? Ohne Berufstätigkeit? Das ist sicherlich das Letzte, was Feministinnen mit der Mutterschaft verbinden, in der sie, dank Simone de Beauvoir, die Versklavung der Frau wittern. So hat denn auch das Müttermanifest politisch wenig bewirkt, viel zu wenig. Quer durch die Parteien waren längst Frauen und Männer an der Macht, die das gesamte Repertoire der Frauenbewegung verinnerlicht hatten. Was nützte es da, dass im Manifest beklagt wurde, eine kinderlose Gesellschaft sei dazu verurteilt, anonym und institutionalisiert zu werden? Selbst als der Verfassungsrechtler Paul Kirchhoff in einem Spiegel-Interview vom August 2005 sagte, dass Mütter und nicht Manager und nicht Minister die Welt humaner machen könnten, verhallte diese Mahnung. Heute haben die Berufsfeministinnen gemessen an ihrer geringen Zahl immensen politischen Einfluss. Sie handeln nach der Strategie, erst fordern wir Frauenbeauftragte, dann machen wir den Job. Dies ist ein geschlossenes System. Ich glaube, die Frauenbewegung als solche existiert überhaupt nicht, hatte Katharina Rutschki in jenem anfangs schon zitierten Interview gesagt. Es gibt nur den Staatsfeminismus auf der einen Seite, also Gleichstellungsbeauftragte, Frauenministerien und Frauenquoten, und auf der anderen Seite gibt es die autonome Frauenszene. Mit anderen Worten, es habe nie eine Frauenbewegung gegeben, die diesen Namen verdiene, sondern nur einige wenige Frauen, die es schafften, sich clever in Szene zu setzen. Sie treten mit Büchern auf, haben Zeitschriften und Talkshow-Auftritte, sie eroberten politische Ämter und Posten und lenken nun unsere Geschicke. Niemand fragt, ob das richtig ist. Niemand fragt nach den namenlosen Opfern wie Birgit, die nahezu gläubig und mit besten Absichten diesen Damen folgten, ohne zu bedenken, dass sie laut und fröhlich auf einen Abgrund zuliefen. Und schlimmer noch, mehr und mehr Frauen sind anzutreffen, die zwar nicht der autonomen Frauenszene angehören, für die der Feminismus aber gesellschaftsfähig geworden ist. Sie sind die Enkelinnen Simone de Beauvoirs. Sie praktizieren einen Feminismus-Light. Tief verinnerlicht haben sie die Kriegserklärungen an die traditionelle Frauenrolle, sind getragen von einem grundsätzlichen Misstrauen gegen die Männer. Sie glauben, sich einzig durch Berufstätigkeit einen Selbstwert geben zu können. Und sie ertragen den Gedanken an Mutterschaft nur, wenn sie sicher sein können, neben dem Kind auch eine Arbeit zu haben. Empfindung und Gespür für die menschlichen Prioritäten ist ihnen abhanden gekommen. Bringen wir es auf den Punkt. Diesen Frauen hat der Feminismus sehr viel genommen. Gegeben aber hat er ihnen nur die Nachahmung der männlichen Rolle. Und wie sieht der Alltag dieser Frauen aus? Sie leben in einer gefährlichen Schizophrenie. Im Beruf müssen sie forsch und fordernd sein. Dem Kind gegenüber sollen sie weibliche Muster reaktivieren. Und was das Verhältnis zum Mann betrifft, finden sie sich zwischen allen Stühlen wieder. Nichts passt mehr zusammen. Sie erziehen Männer und Söhne zu Sitzpinklern, mögen aber andererseits keine Softies. Sie fordern von Männern Hausarbeit, wollen aber trotzdem einen Strauß Rosen zum Hochzeitstag. Sie wissen, dass das Weibliche sie begehrenswert macht, dürfen das aber nicht vorbehaltlos ausleben, weil sie sich sonst zum Püppchen herabgewürdigt fühlen. Fast scheint es so, als sei es nie so schwierig gewesen wie heute, eine Frau zu sein. Die Konflikte sind vorprogrammiert, seit Alice Schwarzer in ihrem Buch »Der kleine Unterschied und seine großen Folgen« die These von der immer und überall unterdrückten und unfreien Frau präsentierte. Sie behauptete, dass Frauen grundsätzlich eine Lebensproblematik hätten, deshalb sei es ein Stigma, von der Gesellschaft zur Frau gemacht zu werden. Also müsse man sich aller Verhaltensweisen und Eigenschaften entledigen, die eine Frau zur Frau macht. Die zulässige Grenze feministischen Denkens wurde dort überschritten, wo die Normalität als krimineller Zustand behandelt wurde, wo Paarbeziehungen von vornherein als Formen der Unterdrückung betrachtet wurden und Kinder als Fußangel, in der Frauen hängen bleiben. Frau sein ist eine Last, eine Knechtschaft. Frauen sind Verlierer. Das war die Botschaft. Also sollte man sich vorbehaltlos am Mann orientieren. Ist das die gerühmte Befreiung? Den in Grund und Boden kritisierten Mann zu imitieren? Das Weibliche in sich zu verdrängen und das Männliche herauszukehren?